Es gibt vor allen Dingen Verbesserungen bei den Einkommens- und Vermögensgrenzen, bei den verschiedenen Sozialleistungen, die ja oft eben einkommens- und vermögensabhängig sind. Und ich glaube, das ist so das Maßgebliche. Es gibt dann auch noch Änderungen im Ablauf, zum Beispiel eben beim Krankenschein, wo jetzt eine elektronische Lösung gefunden wurde und nicht mehr der klassische gelbe Schein abzugeben ist. Aber ich denke, so die Einzelheiten gucken wir jetzt mal am einzelnen Beispiel.
Dann fangen wir doch mal an mit der Blindenhilfe. Vielleicht die Wirkung für einen typischen blinden Menschen und für welche Menschen überhaupt Blindenhilfe relevant ist.
Zum Thema Blindenhilfe muss man sagen, dass die Blindenhilfe in unterschiedlichen Ländern ja auch eine unterschiedliche Relevanz hat. Das ist deswegen so, weil es in allen Bundesländern auch ein Landesblindengeld gibt und das aber in unterschiedlicher Höhe. Die Blindenhilfe ist sozusagen nur aufstockend gedacht und wenn das Blindengeld zum Beispiel in einem Land 440 Euro beträgt, dann kann man aufstockend noch 300 Euro Blindenhilfe bekommen, aber nur dann, wenn man Einkommens- und Vermögensgrenzen unterschreitet. Das Landesblindengeld ist nicht einkommens- und vermögensabhängig, die Blindenhilfe aber schon. Und dort hat sich eine Änderung ergeben und zwar galt bisher, dass man nicht über mehr Vermögen als 5.000 Euro für eine Einzelperson verfügen durfte. Und da hat sich die Grenze jetzt auf 10.000 Euro erhöht, für Partner eben auch diese vermögensfreie Grenze 10.000 Euro, so dass sich für einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Blinden, der Blindenhilfe Anspruch hat, eine vermögensfreie Grenze von 20.000 Euro ergibt. Für weitere Personen, zum Beispiel Kinder, von 500 Euro, da ist es aber auch bei geblieben, also die hat sich nicht erhöht. Nur vielleicht kurz ergänzt, die Einkommensgrenze dürfte ungefähr bei 1.400 Euro liegen. Das hat damit zu tun, dass zwei Eckregelsätze anzusetzen sind plus angemessene Wohnkosten. Also für eine Einzelperson etwa 1.400 Euro Einkommen netto.
Da lese ich etwas von einem angemessenen Kraftfahrzeug. Was bedeutet dies und was folgt, wenn der Verkehrswert dieses Wagens über 7.500 Euro liegt?
Kfz waren bisher auch schon geschützt, aber das ist jetzt eine Klarstellung, auch was den Wert angeht. Leute, die Geld haben, sollen sich erstmal selbst helfen. Wenn ich aber über, sag ich mal, einen Luxuswagen verfüge, dann könnte ich den natürlich auch zu Geld machen. Dann könnte auch das entsprechende Amt sagen, nee, Blindenhilfe versagen wir, verkauf doch erstmal dein Auto. Und dann schauen wir, was von dem Erlös ins Vermögen fließt und damit könnte ich die Vermögensgrenze übersteigen.
Man darf ja nun auch Einnahmen aus ehrenamtlicher Tätigkeit oder Nebenerwerbstätigkeit in einer etwas höheren Summe behalten, wenn man denn Blindenhilfe erhält. Wie sieht's damit aus?
3.000 Euro zum Beispiel für eine ehrenamtliche Tätigkeit sind aufs Jahr gesehen unbeachtlich. Das heißt, die darf ich tatsächlich als Erlös haben, ohne dass es irgendeine Relevanz für diese Einkommens- und Vermögensfeststellung hat.
Was passiert denn, wenn jemand unvermittelt etwas erbt?
Ich nehme jetzt einfach mal eine Größe, weil wir die vielleicht gleich zum Rechnen brauchen. 40.000 Euro, wenn er Bargeld erbt. Und diese 40.000 Euro gelten in dem Monat, wo er es erbt, als Einkommen. Das heißt, wenn ich Blindenhilfe bekomme, hätte ich ja in diesem Monat deutlich zu hohe Einnahmen. Ich habe vorhin mal von 1.400 Euro gesprochen, kann sich erhöhen bei einem Mehrpersonenhaushalt. Dann würde er ja in dem Monat deutlich übersteigen. Und damit würde er in dem Monat keine Blindenhilfe kriegen. Jetzt ist klargestellt, dass die Erbschaft dann aber im zweiten Monat quasi als Vermögen zählt. Ergebnis hier in diesem Beispiel mit den 40.000 Euro wäre, er würde auch dann keine Blindenhilfe bekommen, weil er ja, sage ich mal, die 10.000 Euro Freigrenze übersteigt. Anderes Beispiel, jemand hat 3.000 Euro auf der Kante, erbt 6.000 Euro, erhält so oder so in dem Monat, wo das Geld fließt, keine Blindenhilfe, weil da hat er ein zu hohes Einkommen. Im zweiten Monat wird aber automatisch aus dem Erbe Vermögen. Das heißt, diese 6.000 Euro gehen ins Vermögen. Und wenn er bisher 3.000 Euro auf der hohen Kante hat, dann hätte er 9.000 Euro Vermögen, was noch unbeachtlich ist nach den neuen Grenzen, 10.000. Und er würde dann nur einen Monat mit der Blindenhilfe aussetzen und im Folgemonat wieder Blindenhilfe bekommen.
Ein weiterer Punkt, wo sich was verändert hat, sind Änderungen in der Höhe der Regelbedarfe bei der Sozialhilfe.
Ja, grundsätzlich kann man sagen, die Regelbedarfe wurden erhöht. Also mit anderen Worten, jeder, der solche Leistungen bekommt, bekommt mehr. Und das Ganze orientiert sich eben an neuen Werten. In der Regelbedarfsgruppe 1 steigt der zuerkannte Grundbedarf auf 502 Euro. Es gibt aber verschiedene Bedarfsgruppen, zum Beispiel, ob jemand alleinstehend ist, ob jemand eine zweite Person im Haushalt ist, ob es eine minderjährige Person ist und so weiter und so weiter.
Da heißt es, hinsichtlich des Wohnens werde eine einjährige Karenzzeit eingeführt. Was heißt das und was passiert, wenn diese einjährige Karenzzeit vorbei ist?
Also das ist für den Fall, dass ich bedürftig werde und Leistungen benötige. Zu dem Zeitpunkt gilt ja, dass normalerweise die angemessenen Unterkunftskosten übernommen werden. Da gibt es Größenordnung für eine alleinstehende Person 45 Quadratmeter und das orientiert sich auch dann an den unteren, mittleren Mieten des jeweiligen Orts. Und wenn ich jetzt aber bedürftig werde, dann kann es ja sein, dass ich zum Beispiel als alleinstehende Person nicht in einer 45 Quadratmeter Wohnung wohne, sondern in einer 70 Quadratmeter Wohnung und dann wäre das natürlich unangemessen. Und was jetzt klargestellt ist, ist, dass ich auf jeden Fall ein Jahr keine Probleme habe, also nicht die Aufforderung bekomme, ich müsste umziehen, weil die Kosten der Unterkunft so hoch sind, sondern dass ich auf jeden Fall ein Jahr Zeit habe, entweder aus der Bedarfssituation wieder rauszukommen oder mir vielleicht in der Zeit auch schon einen angemessenen Wohnraum zu suchen.
Auch sehr wichtig, gerade heutzutage, die Kosten des Heizens. Auch hier bleibt es in einer Karenzzeit von einem Jahr bei den angemessenen Aufwendungen. Was bedeutet das? Wie wirkt sich das aus?
Eine 45 Quadratmeter Wohnung ist anders zu heizen als eine 70 Quadratmeter Wohnung. Da fallen in der Regel höhere Heizkosten an. Und jetzt bei unserem vorhin genannten Beispiel mit den 70 Quadratmetern würden in der Karenzzeit dann auch die Heizkosten übernommen werden, obwohl die über dem üblichen angemessenen Kosten liegen. Aber nach der Karenzzeit könnte es sein, dass die Heizkosten nur noch gerechnet auf eine 45 Quadratmeter Wohnung übernommen werden. Aber das ist dann wieder eine Frage der Argumentation. Es gilt eigentlich das Gleiche wie zuvor, ne?
Die Veränderung bei den Einkommens- und Vermögensgrenzen in der Eingliederungshilfe sind auch zu beachten. Wen ganz genau betrifft das denn?
Das betrifft die Menschen, die Eingliederungshilfeleistungen erhalten nach SGB 9, also nach Paragraphen 109 bis, ich glaube, 116, soziale Teilhabeleistungen, Leistungen der beruflichen Teilhabe, Leistungen der medizinischen Rehabilitation oder Teilhabe an Bildung ist da noch der vierte Bereich. Und wenn ich Eingliederungshilfeleistungen bekomme, dann sind die auch einkommens- und vermögensabhängig. Es gelten allerdings andere Einkommens- und Vermögensgrenzen, weil es ja behinderungsspezifische Spezialbedarfe geht. Und hier haben sich eigentlich die Grenzen nur angeglichen an die Lebenshaltungskosten. Das heißt, das sind dynamische Werte. Es gibt einen Richtwert, nach dem sich das errechnet. Der ist jetzt auf 40.700 Euro als Rechenbasis angekommen. Das sind aber nur wenige 100 Euro, die sich das erhöht hat. Für die Vermögensgrenze gelten 150% dieses Wertes. Und da sind wir dann bei 61.100 Euro. Und ein paar zerquetschten Euro.
Um es zusammenzufassen, alle die Leute, die weniger als diese Grenzwerte an Einkommen oder Vermögen haben, erhalten die entsprechenden Eingliederungshilfszahlungen.
Genau, also die bekommen Eingliederungshilfe. Eingliederungshilfe muss nicht heißen, dass es Geld ist. Eher ist das die Ausnahme. Es kann auch zum Beispiel um behinderungsspezifische Hilfsmittel sich handeln. Es kann sich um Assistenzleistungen handeln. Das sind so die typischen Eingliederungshilfeleistungen. Ne?
Angepasst an die derzeitige Situation wurden auch die Hinzuverdienstgrenzen bei Alters- und Erwerbsminderungsrenten. Vielleicht dazu noch ein Wort.
Also die Grenzen des Hinzuverdienstes, das ist eine spannende Geschichte, gerade für unseren Personenkreis, wo oft ja entweder es ältere Leute betrifft oder eben auch Leute, die in der Erwerbsminderungsrente sind. Da gibt es neue Hinzuverdienstgrenzen. Für Altersrentner ist das offen. Es gibt keine Hinzuverdienstgrenze. Da gilt also, was praktisch geht. Bei Erwerbsgeminderten muss man ja unterscheiden zwischen voller und teilweise Erwerbsminderung. Da gilt, es ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, es gibt einmal eine Pauschale. Bei einer vollen Erwerbsminderungsrente beträgt diese Pauschale zukünftig 17.700 Euro. Das heißt, ich kann annähernd 1.500 Euro auf jeden Fall monatlich hinzuverdienen. Das ist eine ganze Menge. Daneben gibt es noch einen individuell festzulegenden Hinzuverdienst, eine Hinzuverdienstgrenze. Die kann deutlich, deutlich höher liegen. Nämlich dann, wenn ich in den letzten 15 Jahren ein deutlich höheres Bruttoeinkommen erzielt habe und diese Grenzen, wo meine persönliche Hinzuverdienstgrenze liegt, das kann ich erfragen oder steht auch auf dem Rentenbescheid. Das kann nämlich höher sein als dieser pauschale Betrag, der für jedermann gilt. Also wenn ich ein hohes Einkommen hatte in den letzten 15 Jahren, dann kann ich sogar vielleicht mehr als diese knapp 1.500 Euro monatlich unschädlich hinzuverdienen.
Eine ganz wichtige Sache zum Jahreswechsel war ja das Einführen des sogenannten Bürgergeldes, früher Hartz IV. Auch hier gab es eine Erhöhung der Sätze, was ja ganz wichtig ist, das Schonvermögen beim Bürgergeld, das wurde ja recht deutlich erhöht, nicht so hoch wie ursprünglich angedacht. Die Union hat sich durchgesetzt, lediglich 40.000 Euro sind Schonvermögen. Weitere Personen werden mit je 15.000 Euro berücksichtigt. Was hat sich da noch geändert?
Also das ist erstmal eine ganz maßgebliche Änderung. Das ist nämlich eine Vervielfachung des bisherigen Betrags. Und man muss aufpassen, das gilt auch wieder fürs erste Jahr, diese 40.000 Euro für die hilfesuchende Person. Das reduziert sich dann auch auf 15.000 Euro, aber wird auch ergänzt um 15.000 Euro pro im Haushalt lebender Person. Und das ist einfach eine deutliche Erhöhung, wer anspruchsberechtigt ist, weil übersteige ich diese Grenzen, muss ich erstmal das Geld aufbrauchen, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.